Hallo und herzlich willkommen zu deinem Zukunftspodcast, dem Podcast über Zukunft, Innovationen und inspirierende Erfolgsgeschichten. Ich bin Sven Gaborjanski, Zukunftsforscher, Leiter des größten Zukunftsinstituts in Europa und, wenn du willst, dein Zukunftscoach. In diesem Podcast will ich dich unterstützen, deine bestmögliche Zukunft zu erkennen, zu entwickeln und zu erreichen. Denn deine Zukunft beginnt jetzt. Also, los geht's. Heute geht es darum, wie du trotz Rückschlägen deine beste Zukunft erreichst, wie du dich nicht beirren lässt. Und ich habe heute 5 Alltagstipps, 5 Tipps zum Umgang mit Rückschlägen, die dich nicht nur Rückschläge überstehen lassen, sondern die dafür sorgen, dass du aus Rückschlägen sogar Kraft schöpfst für die Zukunft. Ich werde diese Frage, nämlich Sven, wie bekommst du es persönlich in deinem Leben hin, dass du immer so optimistisch bleibst? Ich werde diese Frage ganz oft in meinen Coachings gefragt. Ganz persönlich, in deinem Leben, Sven, wieso siehst du die Zukunft so positiv? Wieso findest du da überhaupt nichts Negatives darin? Obwohl doch um dich herum die Medien, auch deine Coaches und die Menschen, mit denen du dich umgibst, die sind doch manchmal diejenigen, die jammern und immer Negatives nach oben ziehen. Woran liegt das, dass du dich davon nicht beeindrucken lässt? Und wie gehst du mit Rückschlägen in deinem Leben um, wenn mal was nicht so passiert, wie es eigentlich passieren sollte? Auf genau diese Fragen, insbesondere auf den Umgang mit Rückschlägen, möchte ich dir heute eine Antwort geben und 5 Tipps mit auf den Weg geben, wie auch du dich von Rückschlägen nicht beirren lässt. Ich habe in letzter Zeit ziemlich viel über diese Frage nachgedacht und zuerst kam mir die Frage, ob es denn in meinem Leben überhaupt Rückschläge gibt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, weil natürlich gibt es in jedem Leben Rückschläge. Also in jedem Leben gibt es Dinge, die mal nicht funktionieren. Aber für mich war die Frage, sind das denn wirklich Rückschläge? Oder fragen wir mal so, was sind denn eigentlich Rückschläge? Ein Rückschlag ist, wenn man etwas nicht erreicht, was man sich vorgenommen hat. Oder ich sage es mal ganz pauschal, wenn das Leben ein bisschen schlechter läuft, als man eigentlich dachte, dass es laufen würde. Das ist ein Rückschlag. Und jetzt hat das, wenn man den Satz genau betrachtet, 2 Komponenten. Erstens nämlich die Komponente der Erwartung. Also wenn du eine bestimmte Erwartung hast und es erläuft nicht, wie du erwartet hast, dann ist das ein Rückschlag. Und zweitens die Komponente des Schlechtlaufens an sich. Ja, also es läuft schlecht, naja, dann läuft es halt schlecht. Was man jetzt machen kann ist, man kann sowohl an der ersten Komponente, also an den Erwartungen drehen, als auch am Umgang damit, was da vermeintlich schiefgegangen ist. Und genau dazu würde ich dir heute gern 5 Tipps geben. Ich habe meine Gedanken und meine Routinen im Umgang mit diesen Rückschlägen mal für dich zusammengefasst. Aber bevor ich zu diesen Tipps komme, möchte ich eine Sache sagen. Ich bin ganz sicher keiner von diesen Menschen, die Misserfolge feiern. Obwohl in meiner Welt natürlich auch Misserfolge passieren. Also in meinen Startup-Projekten, in meinem Unternehmen. In der öffentlichen Meinung geistert ja im Augenblick oftmals diese Meinung herum, man müsse Fehler feiern, ja, und man müsse Misserfolge feiern und man nennt das dann die Fehlerkultur. Ja, da gibt's dann Fuck-up-Nights, wo man hingeht und sich an den Misserfolgen der anderen so ein bisschen aufgeilt, ja. Also, oder ich sag's mal im Positiven, wo man versucht, aus den Misserfolgen der anderen zu lernen. Ich persönlich würde niemals zu einer Fuck-up-Night gehen. Wenn ich einen Fehler mache, wenn ich einen Rückschlag habe, wenn irgendetwas in meinem Leben nicht funktioniert, dann ärgere ich mich. Ich hasse es zu verlieren. Ich hasse es, eigene Fehler zu machen. Es ist überhaupt nichts, worüber ich mich freuen kann. Aber natürlich passiert es trotzdem. Und natürlich muss ich daraus lernen. Und wie man daraus lernt, das will ich dir in diesen 5 Tipps heute sagen. Ich habe da kein Lehrbuch darüber geschrieben und das sind auch keine wissenschaftlich ausgearbeiteten Tipps, die aus irgendeiner wissenschaftlichen Studie herausgekommen sind. Das sind schlicht Tipps von mir. Von mir persönlich auf die Frage, wie bekommst du es hin, dass du immer so optimistisch bist und dass man dir Rückschläge eigentlich gar nicht anmerkt in deinem Leben. Ich glaube, das Wichtigste, wenn es einen Rückschlag gibt, ist, sich noch höhere Ziele zu setzen. Das klingt jetzt erstmal komisch, weil Die meisten Menschen, wenn das Leben eben ein bisschen schlechter läuft als die Erwartung, dann versuchen die meisten Menschen alles in dieser Situation dafür zu tun, die alte Erwartung doch noch zu erfüllen. Also das vorhergesetzte Ziel irgendwie doch noch zu erfüllen. Ich halte das für falsch. Ich halte das für grundsätzlich falsch. Ich halte es in so einer Situation für viel wichtiger, das ursprüngliche Ziel noch höher zu setzen. Und ich will dir auch sagen, warum. Ich gebe dir ein Beispiel dafür. Ich habe vor einigen Wochen in meinem Zukunftsforschungsinstitut, To Be Ahead, einen Rückschlag gehabt. Dieser Rückschlag war, dass der Co-Geschäftsführer, also wir waren zwei Geschäftsführer, ein anderer und ich, und wir haben uns getrennt. Wir haben uns super gut verstanden vorher, über lange Zeit, 7, 8 Jahre zusammengearbeitet. Das ist wirklich ein ganz großartiger, ganz intelligenter Mensch, hat ganz viel gearbeitet und das Institut weit nach vorn getrieben. Aber dann kam die Situation, und das war ehrlich gesagt auch nicht ganz plötzlich, sondern das hatte schon so ein Jahr Vorlauf gehabt. Dann kam die Situation, dass zwischen uns die strategische Ausrichtung des Instituts auseinanderging. Ja? Und dieser Riss, der erst ein bisschen kleiner wahrscheinlich war, der wurde über Monate immer viel größer. Und dann muss man irgendwann die Entscheidung treffen, dass es besser ist, man trennt sich für beide Seiten. Und für das Institut war das an sich ein Rückschlag, natürlich. Warum war es ein Rückschlag? Weil einer der wichtigsten Bereiche in diesem Institut, nämlich unser Studienbereich, seinen Geschäftsführer verloren hatte auf diese Weise. In einer Situation, wo ein eingeschworenes Team von 15 tollen Wissenschaftlern, die Zukunftsforschung auf höchstem Niveau betreiben, seine Führungsfigur verliert erstmal. Das ist ein Rückschlag. Warum ist das ein Rückschlag? Weil bestimmte Projekte, die gerade angefangen sind oder demnächst losgegangen wären, die wurden vielleicht gestoppt oder auf Eis gelegt und die Mitarbeiter haben sich in so einer Situation, die überlegen sich dann immer, Mensch, wenn der Geschäftsführer geht, soll ich bleiben oder soll ich auch gehen, soll ich mir einen neuen Job suchen? Also das ist für ein Unternehmen, für ein Institut ein echter Rückschlag. Was habe ich gemacht? Hätte ich einfach nur gesagt, okay, ich übernehme jetzt selber die Führung dieser Abteilung und wir versuchen es, alles genauso weiterzumachen wie bisher. Was wäre passiert? Wir hätten vielleicht, aber wahrscheinlich nicht, den geplanten Zustand irgendwie erreicht. Wahrscheinlich langsamer, vielleicht mit größerem Ressourceneinsatz, aber es wäre eine ganz harte Zeit gewesen. Und ich hätte mich total schwer getan, mich selbst zu motivieren, die Mitarbeiter zu motivieren, um dieses alte Ziel dann wirklich zu erreichen. Ich habe etwas anderes gemacht. Ich habe gesagt, okay, passt auf. Bisher war das Ziel, wir machen die Anzahl X Zukunftsstudien in einem Jahr. Und jetzt setzen wir uns ein neues Ziel, eine Ebene höher. Wir machen nicht mehr nur Anzahl X Zukunftsstudien in einem Jahr, sondern wir werden zu einer Zukunftsforschungsplattform. Also, wir geben das, was das Herzstück von Zukunftsforschung ist, nämlich qualitative Aussagen über die Treiber und Triebkräfte und die Roadblocks in der Zukunftsentwicklung, da lassen wir jetzt unsere Kunden reinschauen. Wir machen nicht mehr nur Studien, sondern wir machen eine Plattform und das wird die weltgrößte Plattform, wo man in qualitative Zukunftsforschung hineinschauen kann. Und was ist passiert? Plötzlich haben meine Mitarbeiter und ich Lust, weil wir nicht mehr das Gefühl haben, oh, wir haben einen Rückschlag und jetzt müssen wir irgendwie kämpfen, das alte Ziel noch zu erreichen, sondern wir haben jetzt ein neues, ein viel größeres Ziel. Und da lohnt es sich, viel mehr Mühe zu geben, um an dieses neue, größere Ziel heranzukommen. Also, dadurch, dass du in einer Zeit eines Rückschlages das Ziel veränderst, nicht das alte Ziel belässt, sondern das alte Ziel ein Stückchen höher setzt, nimmst du dem Rückschlag seine negative Energie. Weil verglichen mit dem neuen Ziel ist es ja gar kein Rückschlag. Weil dieses neue Ziel gab es ja früher noch gar nicht, als du den Rückschlag erlitten hast. Kurz gesagt, mein erster Tipp ist, wenn du einen Rückschlag in deinem Leben spürst, sofort das Ziel eine Etage höher setzen, dann verliert der Rückschlag seine negative Energie. Zweiter Tipp, nach eigenen Fehlern suchen. Also, das klingt vielleicht ein bisschen banal. Natürlich muss man aus Fehlern und aus Rückschlägen lernen, überhaupt keine Frage. Aber was ich mit diesem Tipp meine, ist Folgendes. Wenn du in so einer Situation, bei dem du die Fehler bei anderen siehst, wenn du da die Schuld an diesem Rückschlag jemandem anderen gibst, dann hast du es nicht in deiner Hand, dieses Dilemma aufzulösen, sondern du legst, dadurch, dass du die Schuld an dem Fehler bei den anderen sozusagen in die Hand legst, legst du es völlig in die Hand des anderen, wie du aus dieser Situation, aus dieser negativen Energie wieder herauskommst, wie du in positive Energie kommst. Also, wenn der sagt, ja, ich habe Schuld und ich mache es wieder gut, erst dann hast du dir die Chance, dir wieder diese Energie zu holen. Aber wenn der das nicht sagt oder wenn der das herauszögert oder wie auch immer es ewig dauert, dann hast du deine Chance, wieder in positive Energien zu kommen, in die Hände eines anderen Menschen gelegt. Das ist irrsinnig, das ist Quatsch. Deshalb ist der zweitwichtigste Punkt in der Situation eines Rückschlags, bei sich selbst den Fehler zu suchen. Weil nur dann, nur wenn du den Fehler bei dir findest, nur dann hast du es selbst aktiv in der Hand, dir positive Energie zu geben. Dir selbst diese Fehler zu verzeihen, dir die Schuld zu geben, dir die Schuld zu vergeben, die da in dir schlummert. Und wenn du das machst, dann kommst du schneller wieder in eine positive Energie. Wenn du das nicht machst, dann wirst du ewig lamentieren. Kleines Beispiel dafür. Jeder von uns hat im Privatleben wahrscheinlich schon mal Trennungen gehabt, also so Beziehungen, ja, Trennung von Beziehungen, von Partnern. Und jeder weiß wahrscheinlich aus eigener Erfahrung, dass der Umgang mit solchen privaten Trennungen viel, viel einfacher ist, wenn du selbst derjenige oder diejenige bist, der oder die Trennung ausspricht. Also der die Schuld an der Trennung hat. Wenn der andere mit dir Schluss macht, dann wirst du wahrscheinlich monatelang dem anderen hinterherhängen. Also entweder diesem Gedanken hinterherhängen oder tatsächlich bei diesem Menschen dann noch jeden Tag anrufen und sagen, ach Mensch, wollen wir nicht doch nochmal versuchen und kannst es dir nicht nochmal überlegen. Ja? Und erst in der Sekunde, wo du selbst sagst, ich habe die Schuld, wo du den Fehler bei dir suchst und sagst, okay, ich trenne mich, ich nehme die Schuld sozusagen an der Trennung auf mich, ich entscheide das, ich trenne mich. Erst dann kannst du produktiv damit umgehen. Übrigens, das gilt sogar, wenn der andere dir 2 Wochen vorher schon von sich aus gesagt hat, ich trenne mich. Ja? Selbst dann musst du nochmal für dich sagen, ich trenne mich. Ich bin derjenige, der diese Trennung will. Ich will nicht mehr. Muss man nochmal aussprechen. Erst dann nimmst du die Geschicke sozusagen in die eigene Hand. Erst dann hast du die Chance, dir deinen Fehler zu vergeben, die negative Energie, die so einen Rückschlag oder so eine Trennung in diesem Fall mit sich bringt, beiseite zu schieben und dich mit positiver Energie auf das Neue zu konzentrieren. Also, der Tipp, nach eigenen Fehlern zu suchen, hat eigentlich 2 Gründe. Erstens, der erste Grund ist ganz einfach, natürlich kann man aus eigenen Fehlern für die Zukunft lernen. Also, was mache ich in der Zukunft anders, wie mache ich diesen Fehler nicht mehr? Ganz normal. Aber zweitens, und das ist aus meiner Sicht der noch wichtigere Grund, nach eigenen Fehlern zu suchen. Zweitens bekommt man diese negative Energie von Rückschlägen ganz schnell weg und eine neue positive Energie. Allerdings nur, wenn man den Grund für den Rückschlag bei sich selbst sucht, bei sich selbst findet und sich diesen Fehler verzeiht oder sich die Schuld vergibt. Und jetzt kommt der dritte Punkt. Den dritten Punkt, den habe ich am Anfang schon mal ganz kurz angesprochen. Also so ein Rückschlag, der hat 2 Seiten. Ja, die eine Seite ist, dass etwas schlecht läuft, und die andere Seite ist die Erwartung, wie es denn eigentlich hätte laufen sollen. Und ich habe vorhin schon gesagt, ich weiß gar nicht, ob es in meinem Leben wirklich großartige Rückschläge gibt. Und das hat einen Grund. Der Grund ist, weil ich ein sehr klares Erwartungsmanagement habe. Also, das klingt jetzt komisch, Erwartungsmanagement. Ich beschreibe dir mal, was ich damit meine. Wenn du für dich, für dein eigenes Leben ein Ziel, eine Prognose hast und du glaubst, dieses Ziel, das muss zu 100% erreicht werden und es gibt auch nur dieses eine und kein anderes Ziel und dann erreichst du es nicht, weil irgendwas schlechter läuft als erwartet, ja, dann hast du einen Rückschlag. Aber wenn du es anders machst, wenn du vielleicht nicht nur eine Erwartung hast oder nicht die Erwartung hast, dass genau dieses Ziel 100% erfüllt werden muss, sondern wenn du die Erwartung hast, dass in den verschiedenen Dingen, in den verschiedenen Projekten, die du hast, einige nicht zum hundertprozentigen Erfolg führen werden, sondern vielleicht zwischendurch beendet werden müssen. Also wenn du sozusagen so eine Art Erwartungsmanagement hast, dass die Dinge, die du dir vornimmst, nicht zu 100% funktionieren, sondern vielleicht nur zu 70% oder nur 70% der Dinge, die du angefangen hast, funktionieren. Wenn du so eine Erwartung hast, dann ist ein Rückschlag kein Rückschlag, weil dann ist dieser Rückschlag ja schon einkalkuliert, dann hast du ja schon in deinem Kopf einkalkuliert, naja, von 10 Projekten, die ich starte, klappen 7, erreichen 7 das Ziel, aber 3 eben auch nicht. Und wenn dann eben eins nicht klappt, dann ist das eben eins von 3, wo du schon einkalkuliert hast, dass sie nicht klappen. Dann ist ein Rückschlag kein Rückschlag. Ich gebe dir mal ein ganz, ganz klares, verstehbares Beispiel. Im Vertrieb, also im Unternehmen, kümmert sich jemand um Vertrieb, um Sales, da ist das häufig so. Du weißt, du hast als Vertriebler bei etwa jedem dritten Versuch hast du einen Abschluss. Also jeder dritte Kontakt mit einem Kunden führt zur Beauftragung. Das heißt aber auch, jeder erste und zweite Kontakt mit einem Kunden führt nicht zu einer Beauftragung. Und angenommen, du telefonierst jetzt mit einem Kunden oder du hast ein Gespräch, ein persönliches Gespräch und dann funktioniert es nicht, dann kommst du irgendwie nicht zum Abschluss. Dann sagst du dir, ja okay, das war eben jetzt Nummer 1, dann gehe ich halt zum nächsten, weil wenn ich jetzt direkt, wenn ich das abhake, wenn ich direkt zum nächsten gehe, dann komme ich schneller zu Nummer 3. Ja? Also du hältst dich nicht mit einem misslungenen Abschluss auf, weil er bereits einkalkuliert ist, weil du das in dein Erwartungsmanagement einkalkuliert hast und dann machst du direkt weiter, um zum nächsten Erfolg, also in dem Fall zum nächsten Abschluss zu kommen. Und genau das, exakt das sollten wir in unserem Leben auch tun. Es ist eben ein Fehler, der tatsächlich zu ernsthaften Rückschlägen in einem Leben führt. Es ist ein Fehler, wenn du erwartest, dass immer alles zu 100% so eintrifft, wie du dir es vorgenommen hast. Diese Erwartung ist einfach falsch. Wenn ich persönlich etwas plane, das nur 50% eintritt, von dem, was ich mir vornehme. Und ich nehme mir natürlich dann entsprechend mehr Dinge vor, ja, damit am Ende der Gesamtbatzen sozusagen dessen, was eintritt, wirklich ein schöner ist. Aber wenn ich plane, dass nur 50% davon eintritt, dann weiß ich, dass ich noch einen Versuch habe. Und dann kann ich mit dieser Situation, wenn etwas nicht funktioniert, viel besser umgehen und schneller vorankommen. Dann ist das nämlich nur ein Versuch von mehreren gewesen und kein Rückschlag. Also, was kann man daraus lernen? Für mich persönlich bedeutet das, ein anderes Erwartungsmanagement zu haben. Und das ist das, was ich meinen Coaches immer sehr, sehr klar mitgebe. Sie müssen an ihrem eigenen Erwartungsmanagement arbeiten. Es ist eine Selbstmanagement-Aufgabe, die vorher passiert, die nicht in der Situation des Rückschlags passiert, sondern eine Aufgabe, die vorher passiert, des eigenen Erwartungsmanagements, ob dann ein Rückschlag ist oder eben nur ein schiefgegangener Test, den man abhakt und dann schnell zum Neuen geht. Also, wenn ich in meinem Leben einen Rückschlag spüre, dann ist das für mich ein Hinweis, dass meine Prognose, dass meine Zielstellung verändert werden muss, weil sie dann vielleicht zu optimistisch oder zu perfektionistisch waren. Und wenn ich meine Erwartungshaltung dann geändert habe, also angepasst habe, dann werde ich beim nächsten Mal, wenn ich da etwas nicht erreiche, es nicht als Rückschlag betrachten. Insofern, was man daraus lernen kann, ist, wenn du in deinem Leben einen Rückschlag erlebst, dann gibt es aus meiner Sicht nichts Wichtigeres als diese Situation, also dieses Ziel, was da nicht zufriedenstellend erreicht wurde, so schnell wie möglich in deinem eigenen Kopf abzuhaken und abzuschreiben. Ja, also es klingt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber das Gegenteil von abhaken und abschreiben ist eben die weit verbreitete Meinung, man müsse in so einer Situation irgendwie retten, was zu retten ist. Bitte tu das nicht. Versuch stattdessen, diese Situation so schnell wie möglich abzuhaken. Warum erzähle ich das? Wenn jemand versucht zu retten, was zu retten ist, besonders in privaten Beziehungen, dann fokussiert man sich für Tage, für Wochen, vielleicht für Monate oder sogar für Jahre auf das Management einer Krisensituation. In diesem Fall bekommst du dauerhaft negative Energie. Dann ist für dich diese Bewältigung des Alten immer in deinem Hauptfokus. Aber das ist falsch. Das ist deshalb falsch, weil du viel mehr erreichst, wenn du dich nach vorne fokussierst, wenn deine Konzentration immer auf etwas Positives gehst. Dann leistest du viel mehr, als wenn du permanent mit negativen Energien umgeben bist. Und deshalb betrifft dieser vierte Tipp sozusagen die Bewältigung des Alten. Also ich habe vorhin dieses Beispiel der Krisensituation genannt, wo mein Co-Geschäftsführer das Unternehmen verlassen hat. Natürlich gibt es da unterschiedlichste Dinge zu bewältigen. Da muss man dran arbeiten. Und das sind auch Dinge mit negativen Energien drin. Aber das muss ich doch nicht machen. Also wenn ich daran arbeite, dann umgebe ich mich permanent mit diesen negativen Energien. Mache ich aber nicht. Ich schiebe es ab, ich hake es ab, ich überlasse die Bewältigung des Alten anderen Menschen. Das können für bestimmte Aufgaben Mitarbeiter in meinem Unternehmen sein oder irgendwer anders, aber nicht ich. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber andere Menschen werden dafür bezahlt, solche Dinge mit negativen Energien zu lösen, beispielsweise Anwälte. Ja? Die haben die Aufgabe, juristische Dinge zu lösen, ohne dass ich etwas damit zu tun haben muss. Ich bezahle da sehr, sehr viel Geld, um mich dieser negativen Energie, beispielsweise eines Rechtsstreites, nicht selbst aussetzen zu müssen und beschäftige stattdessen Anwälte dafür. Und klar, kosten Anwälte Geld, ja klar. Aber wenn ich mich mit positiven Energien umgebe und fokussiert in die Zukunft gehe, dann verdiene ich viel mehr Geld, als was diese Anwälte kosten. Also, falls du in so eine Situation irgendwann mal kommst, nimm dir bitte gute Anwälte. Ansonsten werden die Dinge noch schwieriger und noch länger und noch nerviger und noch kostenintensiver als bei guten Anwälten. Also zusammengefasst, wenn so etwas passiert, wenn ein Rückschlag passiert, abhaken, abschreiben, die Bewältigung von altem Zeug machen Menschen, die dafür gut bezahlt werden. Und selbst wenn dabei Geld verloren geht, es ist egal. Es ist immer weniger Geld, was da verloren geht, als was du verdienen kannst, wenn du dich positiv auf die Zukunft fokussierst. Und jetzt kommt mein fünfter Tipp. Der fünfte Tipp ist ein bisschen speziell. Und ich weiß auch nicht, ob er wirklich für alle Menschen gilt. Für mich gilt er aber. Und dazu möchte ich etwas erzählen, eine kleine Geschichte. Du kennst bestimmt Steve Jobs, also der Apple-Gründer, der leider vor ein paar Jahren gestorben ist. Kurz vor seinem Tod hat er noch einen Journalisten beauftragt, seine Biografie zu schreiben. Und kurz nach seinem Tod ist diese Biografie herausgekommen. Und in dieser Biografie ist sehr klar beschrieben, wie er in den letzten Jahren, also in den letzten Jahren vor seinem Tod, sehr krank war und sich diesen Journalisten geholt hat und dem Journalisten gesagt hat, komm, wir setzen uns zusammen, schreib eine Biografie über mich und wenn ich sterbe, dann kannst du sie veröffentlichen. So ist es geschehen und wie viele andere habe ich auch natürlich dieses Buch gelesen, diese Steve Jobs Biografie, weil sie sehr interessant ist. Und wenn ich mich richtig erinnere, im dritten Kapitel steht etwas von einem Phänomen, was Steve Jobs geprägt hat und was seine Mitarbeiter eigentlich bei ihm sozusagen festgestellt und beschrieben haben. Und zwar haben sie es das Reality Distortion Field genannt. Was um alles in der Welt ist ein Reality Distortion Field? Ich habe das mal bei Wikipedia nachgeschlagen und da steht, dass dieser Begriff Reality Distortion Field aus dem Film Star Trek kommt. Weil dort gibt es irgendwie irgendwelche Aliens und die erschaffen sich eine Realität allein durch Denken. Und die Mitarbeiter von Steve Jobs, die haben über ihn gesagt, der macht das genauso. Ja, er ignoriert einfach Realitäten um sich herum, also Fakten um sich herum, sondern er denkt sich eine Zukunft aus in seinen Gedanken oder eine Vision und in der lebt er. Das ist seine Realität oder das ist sein Reality Distortion Field. Und ich fand das damals, als ich dieses Buch gelesen habe, ziemlich interessant, weil ich dann so über mich nachgedacht habe und ich habe mir gedacht, Mensch, Sven, das machst du genauso. Ist verrückt, oder? Und dann habe ich bei Wikipedia noch ein bisschen tiefer recherchiert und festgestellt, dass viele andere erfolgreiche Menschen genau solch ein Reality Distortion Field haben. Ich nenne mal ein paar Namen. Also die Zeitung Financial Times hat genau das mit diesem Reality Distortion Field über Elon Musk gesagt. Über Bill Clinton, den ehemaligen US-Präsidenten, wurde es auch gesagt. Über den Gründer von WeWork, Adam Neumann, über einen Schachweltmeister, Bobby Fischer, ja, dem wurde auch so eine Aura, so ein Reality Distortion Field nachgesagt, mit dem er angeblich seine Gegner völlig nervös gemacht hat. Also, das, was ich dir damit eigentlich sagen möchte, ist, offensichtlich haben einige der erfolgreichsten Menschen auf dieser Welt eine Art an sich, die Realität die um uns herum ist, zu ignorieren, auszublenden und sich komplett auf das eigene Zukunftsbild, die eigene Vision zu fokussieren. Und wenn man sich dann so ein Reality Distortion Field geschaffen hat, dann gilt das natürlich nicht nur für einen selbst, sondern man überzeugt auch andere davon. Also man überzeugt auch andere, so seine nächste Umgebung, sein nächstes Umfeld davon, dass die Realität eine andere ist. Und jetzt komme ich mal zurück auf Steve Jobs. Der hat viele tolle Innovationen gemacht, ja, unter anderem das iPhone. Das iPhone hat im Unterschied zu all den anderen Mobiltelefonen, die es vorher gab, hat nur eine Taste. Die Mobiltelefone vorher, die noch keine Smartphones waren, die hatten ganz, ganz viele Tasten. Und die Tendenz war damals, diese Tastatur noch größer zu machen. Also, was weiß ich, nicht nur 15, sondern 20, 25 Tasten da drauf zu hauen. Und der Steve Jobs, der musste jetzt ein ganzes Unternehmen, also die besten Ingenieure der Welt, davon überzeugen, dass jetzt nicht 25, 30 Tasten das Beste auf einem Smartphone sind, sondern nur eine einzige. Und das hat er geschafft, mit großem Erfolg natürlich. Was bedeutet das? Wenn du eine Überzeugung weitergeben möchtest, die widersprüchlich, die anders ist als die scheinbar geltende Realität um dich herum, dann brauchst du ein Reality Distortion Field. Dann brauchst du die Fähigkeit, dich selbst von deiner Realität, die du in deinem Kopf kreierst, zu überzeugen. Und du brauchst auch, und ich sage das jetzt mit vollem Bewusstsein, du brauchst auch die Ignoranz, vielleicht sogar die Arroganz, nicht auf andere zu hören. Die angebliche Realität, mit der andere dich konfrontieren, die musst du ignorieren. Und gleichzeitig musst du deine Leute, die du brauchst, mit reinziehen in dein Reality Distortion Field. Und dieses Reality Distortion Field hat nun erstmal gar nicht zwingend mit Rückschlägen zu tun. Dieses Reality Distortion Field, das gibt es auch, wenn du keine Rückschläge hast. Aber bei Rückschlägen, gerade bei Rückschlägen, ist es wahnsinnig nützlich. Weil du, wenn etwas nicht so läuft wie erwartet oder irgendwie schlechter läuft als erwartest, dann kannst du mit so einem Reality Distortion Field die Dinge ignorieren. Ich persönlich, ich habe mir angewöhnt, wenn Dinge in meinem Leben, in meiner Arbeit irgendwie schief gehen, mich zunächst mal eine Zeit lang nicht damit zu beschäftigen. Ich weiß, das klingt komisch, aber dieses nicht damit beschäftigen, das ist wichtig. Für mein Umfeld ist es manchmal ein bisschen schwer, weil ich dann E-Mails quasi ungelesen weiterleite oder manchmal auch sofort lösche. Und wenn ich einen Telefonanruf kriege und ich weiß genau, jetzt geht es um dieses oder jenes Thema, dann gehe ich da einfach gar nicht ran, weil ich in meinem Reality Distortion Field bin und ich will da nicht raus. Ich will diese negative Energie, die durch diesen Telefonanruf in mein Leben kommen würde, ich will die einfach nicht haben, weil ich weiß, dass ich besser bin, dass ich die Situation viel besser meistern kann, wenn ich die positive Energie in mir halte und mich auf andere Themen ausrichte. Und nun kann man bestimmte Dinge natürlich nicht ewig ignorieren, ja. Man muss sich dann einen ganz bestimmten Zeitpunkt setzen und sagen, okay, zu diesem Zeitpunkt werde ich das lösen. Und zwar in der Form abhaken, abschreiben, nicht damit beschäftigen. Andere sollen sich damit beschäftigen. Also, nimm diese 5 Tipps, die ich dir heute genannt habe, bitte wirklich nur als ganz persönliche Tipps von mir, die für mich in meinem Leben wirklich sehr, 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 sehr gut funktionieren. Sie geben eine Antwort auf die Frage, warum rede ich immer über die Zukunft als etwas ganz Positives? Und die Antwort ist ganz einfach, weil es in meinem Kopf etwas ganz Positives ist. Und diese 5 Tools, die ich dir gerade beschrieben habe, die machen die Zukunft in meinem Kopf ganz positiv. Die halten sozusagen das Positive. Einer der wichtigsten Punkte, sozusagen als kleiner Extra-Tipp zum Ende, einer der wichtigsten Punkte ist, umgib dich mit positiven Menschen, besonders in Situationen von Rückschlägen. Geh nicht ans Telefon, wenn du weißt, da rufen negative Menschen an. Lies nicht die negativen E-Mails, die du bekommst. Umgib dich ganz bewusst mit positiven Menschen. Und das hast du in der Hand, niemand anders kann dich dazu zwingen oder kann dich dazu drängen. Dich umgeben mit positiven Menschen liegt in deiner Hand. Und übrigens, dieses Umgeben mit positiven Menschen ist ja auch einer der Grundgedanken des Zukunftscoachings auf dem Weg zum Zukunfts-Ich, wo ich meinen Coaches als erstes mal ihr Umfeld in der Zukunft zeige. Als zweites ihre Idealpositionierung innerhalb dieses Umfeldes. Also was ist das bestmögliche erreichbare Zukunftsbild für sie in den nächsten 5 Jahren? Das lasse ich sie erkennen. Und dann der dritte Schritt ist, sie dann auf dem Weg dahin zu begleiten und dafür zu sorgen, dass sie dieses Ziel, dieses Zukunfts-Ich dann auch noch erreichen. Und in dem dritten Teil dieses Programmes, was ich gerade kurz genannt habe, wo es um die Zukunft erreichen geht, in diesem Coaching-Programm, da gibt es eine kleine Übung, die für mich ganz wichtig ist. Und das ist die Übung, sich selbst klar zu machen, wer im eigenen Leben, also unter den Menschen, mit denen man sich so jeden Tag so umgibt und jede Woche und viel Zeit verbringt, wer die positiven Menschen sind. Also wer dir Energie gibt und wer diejenigen sind, die dir Energie entziehen. Sicherlich gibt es ganz, ganz klar beide Arten von Menschen in deinem Leben. Also in fast jedem Leben gibt es sozusagen beide. Ja, die einen, die Energiefresser. Bei denen kannst du selbst so positiv sein, wie du willst. Nach einem Gespräch mit denen denkst du immer, oh, das Leben ist so hart und die Welt ist so schlecht. Und auf der anderen Seite gibt es die Menschen, die Energiegeber sind, die positiv sind. Von denen kriegt man immer Energie. Also diese Übung direkt aus dem dritten Teil meines Coachings, kannst du auch jetzt selbst einfach mal machen, ist, bitte schreibe dir einmal einen Zettel und schreibe auf diesen Zettel alle Menschen auf, die dich so wöchentlich umgeben und ordne sie als Energiegeber oder als Energiefresser ein. Naja, und dann streichst du die Energiefresser auf dem Zettel einfach durch. Also deine Aufgabe ist, dich weniger mit Energiefressern zu umgeben. Und gerade in einer Zeit, in der du Rückschläge hast, ist die Spalte mit den Energiefressern gestrichen für dich. Bitte telefoniere nur mit den Energiegebern. Das ist im Einzelfall manchmal hart, weil es natürlich um den menschlichen Kontakt geht, ist klar. Aber wenn es darum geht, wirklich Rückschläge besser zu verkraften, dann gehören in so eine Situation keine Energiefresser hinein, sondern ausschließlich positive Menschen. Und diese Übung, von der ich gerade geredet habe, die gibt's natürlich auch im Mentoring-Kurs. Also vielleicht lässt du dir von meinem Team mal einen Testzugang auch zu diesem Mentoring-Kurs geben und schaust einfach mal rein, ob das etwas für dich ist. So, das waren meine 5 Tipps zum Umgang mit Rückschlägen für heute. Ich hoffe, sie helfen dir, mit Fehlern umzugehen und Rückschläge in Erfolge umzuwandeln. Ich bitte dich dabei, sei konsequent und glaube daran, dass deine Rückschläge ja vielleicht dazu beitragen, noch besser zu werden, deine Ziele noch höher zu setzen und deine Ziele vielleicht auf einem anderen Weg noch schneller zu erreichen. Vielleicht sind deine Rückschläge tatsächlich das Beste, was dir passiert ist. Bis zur nächsten Woche. Ich wünsche dir eine große Zukunft. Danke dir fürs Zuhören im Podcast Zukunft entdecken, entwickeln, erreichen. Wenn ich dich inspirieren konnte, dann teile es gern mit deinen Freunden und mit deiner Familie. Mehr Infos zu deiner Zukunft, wie man sein bestmögliches Zukunftsbild entwickelt und wie man es erreicht, findest du in meinem Blog unter jansky.de. Und dort habe ich dir auch noch ein kleines Geschenk für deine Zukunft hinterlegt. Hole es dir gleich ab unter jansky.de/Geschenk. Bis zum nächsten Mal und auf eine großartige Zukunft.